kitchen.
Herzlich willkommen zu einem Prachtexemplar von Podcast. Wie immer qualitativ sehr hochwertig sind für euch da die wilden Mädchen. Der eine Teil, das bin ich, Constanze, und der andere Teil, das ist meine beste Co-Host aller Zeiten.
Ich bin Jessie. Und wir sind nicht nur ein Prachtexemplar von Podcast, wir sind auch super bescheiden.
Sowieso, hä? Wir machen heute Look Don't Touch zum Motto.
Auf jeden Fall.
Oh. Ja, wieder ein Le Frisur-Song.
Ja, ich habe mich auch richtig doll gefreut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite weiß ich auch, mit jedem Le Frisur-Song, den wir besprechen, ist es einer weniger.
Oh.
Von diesem tollen Album. Und ich bespreche die Songs echt so gern.
Mhm.
Deswegen bin ich immer so ein bisschen, ja, yeah, sparsam.
Wir müssen uns das gut einteilen.
Ja, diese kleine Perle.
Wir wollen die Snacks nicht alle schon direkt an Halloween wegfuttern.
Nee. Und es ist wirklich so, ich habe das bei keinem anderen Album. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich finde, dass, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass Le Frisur mein absolutes Lieblingsalbum ist. Aber das ist für mich irgendwie so special, dass ich bei dem Album immer besonders vorsichtig und knauserig bin mit der Songbesprechung.
Ja, verstehe ich, sehe ich, fühle ich.
Da bin ich schon mit dem Fuß immer so ein bisschen auf der Bremse. Also überlege ich schon sehr genau, ob ich vorschlage, einen Le Frisur-Song zu besprechen oder nicht.
Ich meine, wir machen das ja auch sehr akribisch nach Prozentzahlen, wie gut wir ein Album schon abgedeckt haben. Und da kommen alle gleich viel zum Zug. Auch wenn wir uns bei auch immer ein bisschen anstrengen müssen, das zu tun.
Aber ich finde, es hat bisher ganz gut geklappt.
Es funktioniert wahnsinnig gut.
Ja, wir sind ja jetzt bei den Alben Pi mal Daumen so bei 30%. Nein, nicht ganz. Wir haben natürlich noch die B-Seiten hinken so ein bisschen hinterher.
Das sind einfach so viele.
Genau, und natürlich irgendwie so Alben wie They Have Given Me Schrott, die sich ja aber irgendwie auch so ein bisschen abarbeiten, dadurch, dass ja Songs davon eben auch auf anderen Alben in ähnlicher Form vertreten sind. Das, ja. Aber wir versuchen immer, dass es sich die Waage hält. Und weil wir aber so sparsam sind, freue ich mich dann heute ganz doll, dass wir den besprechen.
Ja, ich mich auch. Es ist so ein, ist jetzt nicht so einer meiner Top-Favoriten aus dem Le Frisur-Kosmos. Aber ich merke schon, dass ich den schon sehr witzig finde, wenn ich ihn höre.
Ja, das geht mir oder ging mir ähnlich, besser gesagt. Mhm. Der lief bei mir jetzt schon länger auch so ein bisschen mehr unterm Radar. Aber als ich den jetzt wieder vermehrt gehört habe, habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich für ein geiler Banger? Warum habe ich den immer mal geskippt? Weil der Anfang hat mich tatsächlich früher schon hart genervt mit diesem Und mittlerweile finde ich es total geil.
Mhm. Ich finde es auch super. Und ich finde, wir können damit auch direkt einsteigen. Gib uns doch etwas Information. Hard Facts.
Ja, sehr, sehr gern. Look, don't touch. Musik und Text ist beides von Bela B. Und erschienen ist der Song, wie wir bereits erwähnt haben, auf Le Frisur 1996 und auf dem Seitenhirsch 2018. Auf Le Frisur ist Look, Don't Touch Track Nummer 6 und sitzt damit zwischen No Future ohne neue Haarfrisur und Straight Outta Bückeburg.
Oh.
Die haben wir beide auch noch nicht besprochen.
Nee, und Straight Outta Bückeburg ist so ein Banger.
Ja.
Ich liebe dieses Lied, das ist so sinnlos.
Ja, ich mache jetzt immer mal so Rentnerausflüge und auf meiner Liste für Rentnerausflüge steht auf jeden Fall auch so ein Tagestrip nach Bückeburg.
Sind wir da nicht auch mal vorbeigefahren mit dem Zug? Da haben wir doch das Autobahnschild gesehen für Bückeburg.
Oh, ich weiß gar nicht mehr. Oder wir sind da durchgefahren durch den Bahnhof?
Ich erinnere mich an so einen Autobahnausfahrtsschild, also wir sind mit dem Zug vorbei über so eine Autobahn und da war irgendwie Bückeburg ausgeschildert, aber das kann auch mit anderen Erinnerungen vermischt sein und wir sind irgendwie durchgefahren oder so. Wir waren auf jeden Fall mal nah dran.
Ich bin auch schon mal durch Bückeburg durchgefahren, oh. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja. Naja, aber es geht ja heute um Look, Don't Touch.
Stimmt.
Und der Track ist insgesamt 2 Minuten und 15 Sekunden lang und erschienen ist der Song über das Label Metronome. Look, Don't Touch war keine Single und keine Maxi-Auskopplung, hat entsprechend auch kein Video und ist auch auf keinem Sampler erschienen. Wurde der Song live gespielt? Was denkst du?
Ja, ein paar Mal vielleicht.
Ja, tatsächlich wurde der Song live gespielt und zwar hatte der Song sein Live-Debüt am 30.06.1996 in Bielefeld, aber nicht im PC69, oh. Sondern in der Hechelei.
Okay.
Und zwar auf der Voodoo-Lounge-Tour. Gespielt wurde er außerdem noch bei diversen Konzerten 96 und bei Live 97. Und damit wurde der Song circa 7-mal live gespielt.
Mhm.
Also gar nicht so oft. Und landet damit auf Platz 226 der Live-Charts. Teilt den sich auch mit Stick It Out, What's the Ugliest Part of Your Body von Frank Zappa.
Ah. Oh.
Auf Platz 225 mit 8-mal live gespielt, also jeweils einmal mehr, sind Saufen, Laternencharge, Hymne wider Willen, FDJ-Punks, eigentlich von Zeul und Grün, Buona Notte und Am Ende meines Körpers.
Mm.
Auf Platz 227 mit 6-mal gespielt, also einmal weniger jeweils, sind Und es regnet, Was hat der Junge doch für Nerven, Bitte, bitte, Die Frau gehört ins Bett, Freundschaft ist Kunst, Rennen nicht laufen, Verlierer müssen leiden.
Okay.
Ja, das ist, ich finde, alles eine absolut verrückte Mischung.
Mhm.
Haben wir den Song live gesehen?
Nein.
Nein.
Wir waren Babys.
Yes. Gibt es Trivia? Auch nein.
Oh.
Ja, that's it.
Okay. Es wäre doch das perfekte Lied, das Bela über seine ganzen Frisurenreise schwadroniert.
Ja.
Mann, Mann, Mann. Okay.
Da würde ich sagen, guck mal direkt den Text.
Dann gucken wir direkt den Text. Das Lied beginnt mit dem Intro, mit dem ich heute gestartet bin. Und diese Melodie wird dann von einer sehr elektronischen Gitarre übernommen. Es ist nämlich die Melodie. Ich stelle mir das immer so vor, dass Musiker in einem Studio sitzen und sagen, ich habe eine Melodie im Kopf und dann passiert genau das.
Du meinst nicht eine sehr elektronische, du meinst wahrscheinlich eher eine sehr verzerrte Gitarre.
Ja, genau. Ich habe Ahnung von Musik.
Also so würde ich es beschreiben.
Ja, du hast wahrscheinlich recht, ich sollte das auch wissen.
Egal. Weil sonst wäre es ja eine Akustikgitarre.
Naja, aber eine Akustikgitarre ist ja keine elektronische.
Na, deswegen meinte ich ja, wenn du sagst, es ist sehr elektronisch, dann wäre es ja sonst eine Akustikgitarre.
Ach so. Mhm.
Ja, und ich glaube, bevor die Gitarre losgeht, kommt ja auch noch so ein von Baylor.
Stimmt.
Der den Song ja auch singt.
Ja.
Genau, und dann kommt die Gitarre und dann kommt das Schlagzeug. Ich hätte gesagt, das ist ein sehr energisches Schlagen auf die Snare vom Schlagzeug. Aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt, ob das das richtige Teil ist. Das
ja.
ist das Runde über der Bassdrum.
Mhm.
Das gerade.
Mhm. Okay, weiter im Text.
Es ist nur eine Vermutung. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, ob ich richtig bin, ob mir ein Licht angeht. Und nach dem Intro geht's über in Strophe 1.
Dies ist ein Liebeslied, das ich für dich nur schrieb. Doch hier, du ahnst es schon, etwas Information. Ich bin ein super Typ, ich sehe gut aus, bin lieb. Kritik an mir fällt schwer, ich bin perfekt und mehr.
Ich frage mich.
Ja?
Bei dieser Strophe. Es ist ein Liebeslied, ja.
An
und
wen?
Und zwar, wie geil Bela sich selber findet.
Ja.
Aber was ich für dich nur schrieb, ist halt auch so, what? Es ist mir, als ich das jetzt gehört habe, in der Vorbereitung erstmal so richtig bewusst geworden, dass er das so droppt. Dann erzählte er einfach die ganze Zeit, wie geil er ist. Ich war so, hä? Und, Moment.
Ja, und das, was halt später noch kommt, dass niemand seine Haare anfassen soll. Also, er sagt halt einmal, das ist ein Liebeslied für dich, und dann redet er nur noch über sich selbst und was seine Grenzen sind und keine Ahnung. Was? Sie erfahren rein gar nichts über die andere Person.
Naja, oder, also ja, jein. Ich finde, im Refrain geht so.
Ja, kommt drauf an, wie man das interpretiert. Da kommen wir gleich noch dazu.
Genau, lies mal den Refrain vor.
So wunderbar, ich bin ein Prachtexemplar. Du bist dem Himmel so nah, diese Liebe ist wahr, wirklich elementar. Diese Liebe ist wahr, wie ein Bergbach so klar, diese Liebe ist wahr. Bin immer für dich da, nur für dich da.
Dich da.
Doch Baby, mach dir eins klar.
Mach dir eins klar.
Du schwebst in Lebensgefahr.
Todesgefahr.
Berührst du einmal mein Haar.
Also, zumindest das mit dem Liebeslied finde ich in den Zeilen, diese Liebe ist wahr, wirklich elementar. Diese Liebe ist wahr wie ein Bergbach, so klar. Diese Liebe ist wahr. Bin immer für dich da.
Mhm.
Punkt.
Ja.
Okay, legit. Aber das ist alles.
Ja, ich habe eher das Gefühl, dass er so ein bisschen projiziert seine Liebe zu seinen Haaren auf eine andere Person. Weil er switcht dann ja direkt, du schwebst in Lebensgefahr, wenn du einmal meine Haare anfasst. Nur einmal.
Ich frage mich vor allem, wie soll das funktionieren?
Helm?
Also die Haare, die nicht anzufassen, ich verstehe nicht.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Aber er klärt es auch nicht, wie es funktionieren soll. Er sagt halt nur, mach es nicht.
Ja, und was ist konkret damit gemeint? Geht es wirklich darum, egal unter welchen Umständen die Haare nicht anzufassen? Oder geht es irgendwie so darum, dass man ihm nicht durch die Haare fährt? Oder?
Das habe ich mich auch gefragt, tatsächlich.
Also welche Form des Anfassens ist damit gemeint? Wie streng ist das gemeint?
Wir brauchen ein Konsensgespräch über Haare.
Wie sehr schwebe ich in Lebensgefahr?
Kannst du bitte erläutern, was genau du meinst mit berührst du einmal mein Haar? Ist es leichtes Anfassen? Ist es durchwuscheln? Ist es so auf den Kopf drücken? Ist es so draufpatschern? Ja. Was? Bela, was?
Genau, Bela, was? Ich habe eine UVF, eine unverbindliche Frage.
Bitte erkläre dich.
Ja. Oh, nee, ey.
Ja, aber wenn man das nicht tut, dann ist man dem Himmel sehr nah und wie ein Bergbach so klar. Ich finde die Reime geil.
Nein, die Liebe ist wie ein Bergbach so klar.
Oh, stimmt, Entschuldigung. Die Liebe ist wie ein Bergbach so klar. Das stimmt.
Aber du bist dem Himmel so nah, okay, weil man auf Wolke 7 schwebt?
Wahrscheinlich. Oder er göttlich ist.
Das war meine zweite Vermutung tatsächlich, ne, dass er mal wieder einen Gottkomplex hat.
Es gibt ja nur einen Gott und der fängt mit Bela an.
Ich stelle mir Bela gerade so vor, wie in diesen klischeehaften Darstellungen in Filmen, wie er dann da sitzt in so einem weißen, langen Gewand und mit so einem Rauschebart und so weißen, langen Haaren.
Und so eine Lichtquelle hinter ihm, damit er so scheinend wirkt.
Ja, also ich meine, offensichtlich hat Gott, zumindest wenn man diesen Porträtierungen glauben mag, eine krasse Haarpflegeroutine, weil so lange
Boy.
Gesunde Haare muss man erstmal haben.
Ne? I wish.
Damit ist auch, und so volles Haar, damit ist ja auch nicht im Alter jeder gesegnet. Und nein, das war jetzt kein Diss an Bela, sondern eine allgemeine Beobachtung, dass er nicht bei jedem Menschen so ist, wie eben Gott dargestellt wird.
Oder Jesus.
Wer auch, na, es ist ja heilige Dreifaltigkeit, ne? Es
ist
ja
Jesus ist Gott und Gott ist Jesus.
Same, same und so.
Mhm. Gotzus ist der Shipping-Name.
Gotzus. Wie so ein Pokémon, oder? Oh, ich habe ja auch gerade wie so ein richtiger Boomer Pokémon gesagt. Pokémon. Du hast den Boomer in mir herausgeholt.
Yes, finally.
Gott, so. Oder wie so ein richtig schlechter Rappername. Ja. Oder so ein Staubsaugermodell. Oh, der Gotzus 3000.
Was?
Der saugt in jede Ecke. Der saugt dir alle Haare auf, die du irgendwie verlierst.
Genau. Menschenhaare, Tierhaare.
Ein Prachtexemplar von Staubsauger, der Gotzus 3000. Jetzt auch neu mit Wischfunktion.
Für die tägliche Haarroutine. Okay.
Gut. Nach dem Refrain kommt irgendwie noch mal so kurz instrumental und jo, jo, jo. Und dann geht's in Strophe 2. Mir reißt sonst nie die Schnur, bin die Beherrschung pur. Doch in mir steigt der Hass, wenn wer mein Haar anfasst. Nur mein Friseur, der darf mein Haar berühren, darf seine Stärke spüren. Doch lass ich das nur zu mit einem Paar Schutzhandschuh. Glaub mir, ich liebe dich, doch eins, das darfst du nicht. Und dann geht es nochmal in den Refrain. So wunderbar, ich bin ein Prachtexemplar. Du bist im Himmel so nah. Diese Liebe ist wahr, wirklich elementar. Diese Liebe ist wahr, wie ein Bergbach so klar. Diese Liebe ist wahr, bin immer für dich da.
Nur für dich da.
Doch Baby, mach dir eins klar.
Mach dir eins klar.
Du schwebst in Lebensgefahr.
Todesgefahr.
Berührst du einmal mein Haar.
Haar.
Und dann kommt nochmal kurz die Gitarre. Und das Outro.
Und ein Check it out.
Genau. Also Haare sind wirklich ein, also in dem Fall, sehr sensibles Thema.
Mhm.
Weil er kriegt ja richtig Hass.
Ja, das ist so Instant Rage Bait, wenn du nur mal so kurz anfasst.
Ja.
Kurz so.
Ja.
Oder auch nur in die Nähe kommst, dann ist wahrscheinlich schon so Hass.
Mhm.
Ja. Und ich frage mich, ob der Friseur mit Absicht männlich gegendert ist oder ob das so ein Zeichen der Zeit ist, weil in den 90ern waren alle Berufe männlich, egal ob die jetzt eine Frau ausgeführt hat oder nicht. Oder ob er wirklich nur einen Mann an sein Haar ranlässt.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem Reim einfach geschuldet und der Silben.
Ja.
Ja, also was los?
Ich frage mich auch, ob er Zauberhaar hat, weil er singt ja auch davon, dass nur der Friseur seine Stärke spüren darf. Also ich gehe davon aus, dass er von der Stärke seiner Haare spricht.
Ja, die Stärke seines Haares.
Hm. Ob er jetzt irgendwie so eine Zaubermähne hat, die irgendwie besonders ist, was Besonderes kann.
Ja, mich würde nämlich auch interessieren, wie lang sind denn die Haare eigentlich?
Rapunzel.
Sprechen wir von einer Kurzhaarfrisur? Reden wir von mittellangen Haaren? Reden wir von langen Haaren? Bezieht das Bela auf seine Frisur, die er damals 96 hatte. What is it?
Welche Frisur hatte er 96?
Also keinen richtigen Kurzhaarschnitt, aber kürzer als Anfang der 90er. Also so eine relativ, ich glaube, androgyn aussehende Frisur.
Ja, genau. Kurz und so ein bisschen hochgestruppelt.
Ja.
Ist die das? Wenn ich Bela B. 1996 google, kommt das. Irgendwie.
Da kommt diese, wo er die Hand so komisch am Kinn hat.
Ja.
Als erstes.
Ja.
Ja, die.
Okay.
Na, beziehungsweise das dritte Bild ist ja auch in diesem komischen Biene-Meier-Anzug, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Normale Dinge. Genau die.
Okay. Ja.
Ja, also irgendwie, weiß nicht. Das würde für mich jetzt auch nicht funktionieren.
Nicht so ganz, nee. Aber vielleicht hat er auch sein kurzes Haar besondere Kräfte. oder eine besondere Wirkung, wenn man sie anfasst, dass man ganz wuschelig wird.
Ja,
ja, weiß ich nicht. Es klingt auf jeden Fall sehr eitel und nach einer niedrigen Wutschwelle für ein sehr spezifisches Körperteil.
Haare sind kein Körperteil, oder?
Naja, doch, also sie sind zumindest mit deiner Kopfhaut verbunden. Also jetzt kein Körperteil im klassischen Sinne.
Ja, ja.
Wenn du das meinst, ja. Aber ein Teil des Körpers.
Ja, ja.
So wie Fingernägel.
Ja.
Ich frage mich auch, also Haare sind ja tot und man spürt es ja nicht direkt, wenn jemand sie anfasst, wenn das nicht an der Haarwurzel zieht und man das an der Kopfhaut spürt. Kann man Bela so in die Haare greifen, ohne dass sich die Haarwurzeln bewegen und er merkt das trotzdem und dann rastet er aus?
Okay, das sind sehr spezielle Überlegungen. Keine Ahnung.
Dinge, die ich mich frage, vorm Schlafen gehen.
Ja, weiß ich nicht. Mhm. Ich kann nur sagen, also ich könnte nicht die Person sein, mit der Bela da in diesem Song zusammen ist, die Bela da besingt, das lyrische Ich besingt, weil meine Love Language ist ja vor allem Körperkontakt und ich bin auch jemand, der irgendwie gerne so durch die Haare fährt und
den Kopf krault.
Und ja, und das ist, ich mag das total gern und ich mache das total gern und da kommen wir nicht übereins. Sorry, ja. Ne? I'm out.
Ja, da wäre ich leider auch raus. Für mich wäre das auch zu elementar.
Du meinst wie ein Bergbach, so klar?
Ja, Haare sind der Himmel.
Was mir im Text aber noch aufgefallen ist, dass es ein Baby gibt. Und zwar nicht nur eins, sondern in beiden Refrains.
Oh, oh, oh.
Und da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich zwischendurch einmal den Baby-Counter vernachlässigt habe. Es tut mir sehr leid.
Zum Glück hast du kein Baby vernachlässigt.
Okay. Nein, es ist nur der Baby-Counter. Und zwar habe ich bei No Secrets in der Bridge die beiden Babys, die Bela da gesungen hat, vergessen zu zählen.
Oh, oh.
Und ja, mit den zwei Baby-Nennungen heute kommt Bela dann insgesamt auf 72 beim Baby-Counter. Ist damit auf Platz 2, nähert sich langsam Farin, weil der hat schon 85 Baby-Counter-Anzeigen. Und Rott ist bei 36, ganz klar, ganz weit hinten.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, ich finde den Song lustig für mich. Ich mag das brachiale Instrumentale sehr gern.
Mhm.
Also ja. Diese krass verzerrte Gitarre, die da so richtig reinschmettert und auch das Schlagzeug so richtig schön kräftig gespielt.
Es scheppert.
Ja, das mag ich sehr. Und ich mag auch, wie Bela diese Zeile singt mit Glaube mir, ich liebe dich, doch eins, das darfst du nicht. Das singt er nochmal sehr energisch, das mag ich auch sehr, sehr gern. Und ich mag auch hinter, doch in mir steigt der Hass, wenn wer mein Haar anfasst, dann macht die Gitarre so ein Wäu, Wäu.
Ah.
Und solche kleinen Sachen, die feiere ich dann schon auch sehr hart.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich finde es total großartig im Refrain, dass sie natürlich auch trotz des instrumental sehr kräftigen Klangs nicht auf Chöre verzichtet haben.
Mhm. Ja.
Also es klingt ja auch so total episch und drückt ja auch dadurch genau das aus, was der Text ja macht, nämlich sich selber so gottgleich zu erheben aufgrund seiner Haare.
Ja. Und die Chöre waren tatsächlich auch der Grund, warum ich gedacht habe, dass sie es zumindest ein paar Mal live gespielt haben, weil Farin sich das doch nicht entgehen lässt. Komm.
Ja, ich finde auch die Chöre super platziert mit diesem so wunderbar, Prachtexemplar. Also dann eben auch immer so das Ende der jeweiligen Zeilen
ja.
Himmel so nah, diese Liebe, es war wirklich elementar. Das schiebt es nochmal so richtig schön.
Ja, ich finde es auch gut, dass sich durch den Refrain diese A-Reime so durchziehen. Also wirklich alles endet auf A. Wunderbar, Prachtexemplar, so nah, elementar, wahr, so klar, ist wahr, für dich da. Mach dir eins klar, Lebensgefahr, H. Dass es sich alles auf H reimt am Ende.
H.P. Baxter. ja, das war sehr ungefiltert. Finde ich gut.
Ich finde es auch richtig gut. Es ist ein Ohrwurm mit Mitsingpotenzial. Die Reime sind halt sehr einfach, die kann man sich gut merken.
Ja, also, dass ich den Song die letzten Tage laut mitsingend unter der Dusche gehört habe, ist auch, also, meine Nachbarn, die werden sich auch denken, what the hell is going on?
Schön beim Haare waschen.
Ja.
Ach ja.
Klar.
Aha.
Na gut, was hast du denn heute thematisch noch so mitgebracht?
Wie du ja weißt, habe ich mit der Themenfindung sehr gestruggelt, weil ich nicht nur ideenlos war, sondern auch ziemlich doll krank zwischendurch. Und dann habe ich dir mein Leid geklagt, dass ich nicht weiß, was ich mit diesem Song anstellen soll. Und dann meintest du, ist doch klar, look, don't touch, Dinge, die man nicht anfassen darf, mach doch was zu Kunstrauben. Und ich war so, ja, logisch.
Ja, also das lag quasi auf der Hand.
Ja.
Zap, zap.
Und here we go again. Jessie sagt mir, was ich machen soll und ich mache das dann. So läuft es hier im Podcast. Ich habe überhaupt keine Entscheidungsmacht.
Hä, na klar. Das ist wie bei den Männers. Denkst du, die dürfen bei mir irgendwas entscheiden? Ich habe hier die Hosen an. Ich habe ja auch den Gottes 3000. Oh, schön.
Man könnte meinen, du bist perfekt und mehr.
Ein Prachtexemplar. Es klingt auch wie so ein Ausstellungsstück, einfach im Museum.
Mhm, das stimmt. Und darum geht's jetzt auch. Gute Überleitung, danke.
Gerne.
Ich habe heute mal ein paar Museumsdiebstähle rausgesucht und wir schauen uns einige der spektakulärsten Museumsdiebstähle an. Aber bevor wir uns die Causa Louvre und all ihre Vorgänger anschauen, wollte ich mit euch mit dem Warum einsteigen. Denn als du das vorgeschlagen hast, habe ich mich gefragt, wer und warum stehlen Menschen eigentlich Kunst? Weil wenn ich als Laien darüber nachdenke, stelle ich mir nämlich die Frage, wie es möglich ist, so berühmte Kunstwerke überhaupt wieder loszuwerden. Also klar, die einfache und richtige Antwort ist über den Schwarzmarkt, aber das sind eben millionenschwere Gemälde und Schmuckstücke. Darüber nachzudenken, das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Verschwörungstheorie, ehrlich gesagt.
Über Kleinanzeigen. Ja, reiche Privatkäufer natürlich, war gerade so mein Gedanke. Aber ich weiß, das habe ich mich auch schon mehrfach gefragt. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt.
Ja, also ganz realistisch betrachtet ist es ziemlich lukrativ, wertvolle Dinge zu stehlen und damit auch wertvolle Kunstwerke zu stehlen. Denn es wird natürlich auch immer gierige, reiche Menschen geben, die etwas so Seltenes wie die Mona Lisa gerne in ihrer Abstellkammer hängen wollen. Und es gibt aber auch Menschen, die Kunst entführen, um sie dann für eine hohe Ablösesumme wieder an das Museum zu verkaufen.
Das gefällt mir viel besser.
Oh, Entschuldigung. Was? Ja, okay. Das Geschäft mit Museumskunst nennt sich Artnapping, also das Kidnapping von Kunst. Und das ist so ein Nebengeschäft, weil berühmte Kunst zu verkaufen ist oft sehr riskant. Und würde, also diese Kunst würde halt zu schnell von Händlern und Auktionshäusern erkannt werden. Also werden Kunstwerke teilweise auch gestohlen, um danach mit den Museen, Staatsanwaltschaften und Versicherungen eine deftige Ablösesumme auszuhandeln. Es geht halt nicht immer nur um Privatkäufe, sondern auch um, ja, Kidnapping.
Ja, Artnapping.
Kommst in Geiselhaft. Genau, aber es gibt natürlich auch private Person, die professionelle Diebe ist auch so ein Wort.
Wo kann man sich da bewerben?
Frag mal die, die im Louvre reingebrochen sind.
Hallo, das Passwort des Louvre war auch einfach nur Louvre, also come on.
Ja, das ist wirklich wild. Genau, es gibt auch Privatpersonen, die sehr reich sind und sich eben so Kunstwerke gerne mal stehlen lassen. Deswegen gibt es auch Kunstwerke, die bis heute nicht gefunden wurden. Da ist die Vermutung, dass es eben dann in privaten Häusern gelandet ist, die einfach noch nicht aufgeflogen sind. Ich habe das rausgesucht, weil ich einmal klar machen wollte, dass Kunstraub unterschiedliche Motive haben kann und nicht nur das Motiv, es selbst zu behalten und bei sich hinzustellen.
Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht, dass Leute sich das dann selber hinstellen.
Hä?
Für mich war immer klar, dass die Leute das klauen, um Cash damit zu machen.
Also ja, aber die Auftraggeber wollen sich ja hinstellen. Also die gehören ja auch zu diesem Diebstahl dazu.
Genau, aber für mich waren natürlich immer die Personen, die es aus den jeweiligen Museen klauen, die tun das eben, um daraus Profit zu schlagen. Und das sind nicht die, die sich das, also gehe ich doch mal davon aus, größtenteils, also das war mein Gedanke, die sich das zu Hause hinstellen. Also ich meine, stell dir mal vor, ich klaue die Mona Lisa und dann kommst du zu Besuch und sagst, was macht denn die Mona Lisa hier? Und dann sag ich, ach, ja, habe ich gefunden auf dem Sperrmüll.
Flohmarkt. Tatsächlich, wenn manchmal so Kunstwerke gefunden werden, sind die Ausreden Nummer eins auch immer so Flohmarkt. Ah ja, auf dem Flohmarkt gefunden. Ich wusste nicht, dass das so wertvoll ist.
Ja.
Ja, zurück zu den Motiven. Es landet dann natürlich auch immer sehr schnell in den Nachrichten, vor allem wenn so große Kunstwerke geklaut werden. Und weil diese Nachrichten immer wirken wie so ein Hollywood-Blockbuster, fangen wir doch direkt mal mit dem Raub an, der in diesem Jahr für viel Aufsehen und großes Meme-Potenzial gesorgt hat, nämlich dem spektakulären Raub von Napoleons Kronjuwelen. Pun intended. Und jetzt habe ich schon das Wort spektakulär verwendet, eben weil diese Diebstähle so weit weg von unserer Lebensrealität sind und auch so unwirklich wirken. Weil es um Gemälde und Schmuck mit einem unfassbar hohen historischen und monetären Wert geht. Und ich werde sicher diese Diebstähle mit einem gewissen sensationellen Wortlaut beschreiben. Damit will ich aber nicht sagen, dass diese Diebstähle generell richtig oder vertretbar sind. Die sind keine Auflehnung gegen das Establishment, die sind kein Robin Hood-Akt, mit dem Geld umverteilt wird. Es ist einfach Kunstraub. Aber es ist auch ein Diebstahl auf einem anderen Level. Ein Level, das sich eben anfühlt wie Rich People Problems, auch wenn es das nicht ist.
Mhm.
Denn meiner Meinung nach sollte Kunst, wie es in Museen eben der Fall ist, für die Gesellschaft und alle Menschen zugänglich sein. Kunst hat für mich eher einen hohen gesellschaftlichen Wert und ich kriege das nicht so gut mit diesem so abstrakt hohen Geldwert zusammen. Das macht mir im Kopf immer so einen kleinen Knoten. Und deswegen lasse ich die Geldwerte heute auch raus, weil ich die viel zu abstrakt finde.
Ja, das ist ja auch total absurd.
Ja. Und damit zurück nach Paris. Dort sind Mitte Oktober mehrere Täter mit Warnwesten über einen Möbelaufzug in den Louvre eingestiegen, haben ein paar Vitrinen aufgeflext, Napoleons Kronjuwelen gestohlen und sind dann Richtung Autobahn abgehauen mit dem Roller. Mittlerweile sind die Verdächtigen gefasst, nur die Juwelen bleiben verschwunden. Warum sie die Schmuckstücke geklaut haben, ist zumindest der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt. Und so richtig professionell sind sie wohl auch nicht vorgegangen. Sie ließen Werkzeuge zurück, haben die Krone der Kaiserin Eugenie auf ihrer Flucht verloren und so einiges an DNA hinterlassen und wurden halt ziemlich schnell geschnappt. Es bleibt also spannend, wo der Schmuck sich befindet und wie er seinen Weg zurück ins Louvre findet und ob sie die Sicherheitspasswörter dann zu etwas anderem als Louvre ändern.
Das ist auch so unglaublich.
Ja, Hochsicherheitssysteme, würde ich sagen. Die Betonung liegt auf Sicherheit. Aber das war gar nicht der erste große Diebstahl im Louvre. Schon 1911 wurde dem Museum eines der wichtigsten Werke gestohlen. Heute ist es das Bild, wegen dem alle den Louvre besuchen. Leonardo da Vincis Mona Lisa. Das Gemälde der Mona Lisa wurde in dem Jahr von einem italienischen Handwerker unter der Jacke versteckt aus dem Louvre entfernt. Ich habe übrigens erst vor sehr kurzer Zeit gelernt, dass dieses Gemälde sehr klein ist.
Ich war auch gerade so, hä, wie unter der Jacke?
Ich glaube, das hat so A4 oder A5 Größe. Das ist wirklich so Notizblock klein.
Hä, ich dachte, das ist so...
Ich dachte, das ist so A2 Größe oder so.
A3, A2, ja, ich hätte sogar gedacht A1. Nee. Oder A0 sogar.
Es ist sehr klein.
Ja, offensichtlich.
Ja, ich wusste das vorher auch nicht. Und dann hat mir aber eine Person, die kürzlich in Paris war, davon erzählt und war so, das ist ja so klein, man sieht das gar nicht. Und war so, wie, das ist so klein.
Geil.
Ja, ich dachte halt, sieht man halt auch von weiter weg. Aber nee, du musst halt direkt davor stehen, damit du das überhaupt erkennen kannst so richtig. Finde ich wild.
Okay.
Und deswegen, weil das so klein ist, konnte der italienische Handwerker es eben unter seinen Klamotten verstecken. Der ist dann irgendwie abends noch im Louvre geblieben, bis alles abgeschlossen wurde und hat sich dann davon gemacht. Und er hat es dann 2 Jahre später versucht zu verkaufen und wurde dabei erwischt. Und dann kam die Mona Lisa wieder ins Museum zurück. Er selber hat dann auch gesagt, dass er das Bild aus patriotischen Gründen gestohlen habe, denn die Mona Lisa gehöre nach Italien. Das ist so einer der wenigen, der eben nicht aus so monetären Gründen was gestohlen hat.
Also stark. Mhm. finde ich ein bisschen beeindruckend, das einfach so unter der Jacke.
Ja.
Ja, krass.
Ja, und ich finde es auch krass. Ich meine, es war 1911 und dann hat er 1913 versucht, es irgendwie zu verkaufen und es ist sofort aufgefallen. Also selbst da war dieses Bild schon so bekannt, dass es von Kunsthändlern in Italien dann direkt wiedererkannt wurde.
Ja, und da stellt sich mir tatsächlich auch gerade zum ersten Mal die Frage, warum hängt das eigentlich im Louvre?
Das weiß ich gar nicht.
Und ist nicht in Italien.
Ich meine, es gibt ja immer so Kunstwerke, die so wandern und dann so als Leihgabe irgendwo sind. Aber das ist ja dauerhaft im Louvre.
Ja.
Und ich weiß nicht, was das mit Leonardo da Vinci zu tun hat und auch nicht. Aber ich meine, es ist ja auch nicht selten, dass gestohlene Kunst oder kolonialistisch gestohlene Kunst in Museen rumhängt, die eigentlich ganz woanders hingehört.
Ja, also laut Internet ist das Gemälde Eigentum des französischen Staates und hängt deswegen im Louvre.
Wahrscheinlich von einem Eigentümer gespendet oder so. Das passiert ja auch manchmal, dass so reiche Familien dann an Museen spenden, die Kunst, die sie besitzen.
Ja.
Das weiß ich, ist mit Monet-Bildern geschehen, die wir uns mal angeschaut haben.
Ah, die Mona Lisa gehört Frankreich, weil sie von König Franz I. erworben wurde, nachdem er Leonardo da Vinci nach Frankreich eingeladen hatte und er das Gemälde mitgebracht hat.
Ja.
Nach Leonardos Tod ging das Bild in den Besitz der französischen Krone über und wurde nach und nach von französischen Herrschern an verschiedenen Schlössern und schließlich nach der Französischen Revolution in den Louvre gebracht.
Ja, okay. Dann ist das die klassische Rich People spenden ihre oder, naja, werden irgendwann ermordet, weil sie zur Königsfamilie gehören und dann geht der Kram ans Museum.
Ja.
Ah, gut zu wissen. Ja, aber der italienische Handwerker war trotzdem der Überzeugung, dass die Mona Lisa nach Italien gehört. Sehr patriotisch.
Mhm.
Weniger unauffällig und sehr viel verheerender war aber ein Diebstahl in Boston 1990. Dort gingen 2 als Polizisten verkleidete Männer in das Isabella Stewart Gardner Museum und stahlen insgesamt 13 Kunstwerke. Gemälde von Vermeer, Rembrandt, Manet, Zeichnungen von Degas und uralte chinesische Bronzegefäße. Es gibt viele Theorien um einen Berufskriminellen, der kurze Zeit später tot aufgefunden wurde und wie die Mafia darin involviert sein könnte, aber der Fall wurde nie gelöst und die Kunstwerke sind nie wieder aufgetaucht.
Oha!
Mhm, das ist krass. 13 Kunstwerke. Die haben so viel gestohlen. Ja.
Und auch, dass die halt nie wieder aufgetaucht sind.
Ja, dass die niemals irgendwo bei einem Kunsthändler gelandet sind oder so. Das muss halt so ein Direktauftrag von jemandem gewesen sein und die wurden nie wieder irgendwo anders hingebracht oder versucht zu verkaufen oder so.
Mhm.
Ja, das fand ich auch echt krass. Ihr merkt, dass berühmte Gemälde aus Museen gestohlen werden, geschieht immer wieder. Die Täter sind oft verkleidet oder maskiert. 1994 werden aus der Frankfurter Kunsthalle Schirn zwei Werke von William Turner und eines von Caspar David Friedrich gestohlen. Die Täter hatten sich am Ende des Tages einschließen lassen und nahmen nachts in aller Seelenruhe die Gemälde von der Wand. 2002 stehlen zwei Männer zwei Gemälde von Van Gogh aus dem Van Gogh Museum in Amsterdam. 2004 wird der Schrei von Eduard Munch aus dem Munch Museum in Oslo mitten am Tag vor den Augen der BesucherInnen gestohlen. 2008 stahlen drei maskierte Männer in Zürich vier Gemälde in nur 3 Minuten. Monet, Cézanne, Degas und Van Gogh. 2015 werden in einem Museum in Verona kurz vor Schließung insgesamt 17 Gemälde gestohlen.
17?
Mhm.
Das ist auch logistisch. Also gut, das müssen dann wahrscheinlich viele Personen sein, weil zu zweit kannst du keine 17 Gemälde klauen, oder?
Ja, also nachdem ich das von der Mona Lisa erfahren habe, frage ich mich auch, wie groß die dann immer waren.
Aber 17 ist ja schon, also die sind ja meistens auch in so krassen Rahmen und so. Mhm. Also das fällt ja auf. Die kannst ja, 17 Gemälde kannst du dir nicht unter die Jacke stecken.
Nee, das ist schon ordentlich. Das müssen sehr viele Leute gewesen sein, ja.
Das ist eine Ansage.
Ja. Aber nicht nur Ausstellungsstücke werden gestohlen. 2023 wurde bei einer Inventur im Lager des British Museums klar, hier fehlen ein paar Dinge. Und mit ein paar meine ich etwa 2000.
What?
Goldschmuck, Juwelen und Edelsteine. Das Museum hatte seine Inventarlisten so schlecht geführt, dass nicht mal klar war, wie viel genau eigentlich gestohlen wurde. Es ist einfach nicht aufgefallen. Dabei hat eine Experte nur wenige Jahre zuvor dem Museum gemeldet, dass Gegenstände aus der Sammlung bei eBay verkauft würden.
Mein Spirit? Hallo?
Ja, du hast es vorhergesehen.
Brother from another mother, sag ich da nur.
Und das war irgendwie so ein 5000-Pfund-Stück, das für 40 Pfund verkauft wurde. Also es war wirklich krass.
Vor allem auch richtig bitter für die Person, die es gestohlen hat.
Ja.
So viel riskiert und dann was, 40 Pfund.
Mhm. In den meisten Fällen finden zumindest die großen und berühmten gestohlenen Gegenstände irgendwann ihren Weg zurück ins Museum. Sie wurden auf Schwarzmärkten entdeckt, in Abstellkammern oder eingemauert in Kellern. Das ist auch wild, dass du so ein Ding klaust und es dann einmauerst, damit es niemand mehr sehen kann. Warum?
Ja.
In vielen Fällen gingen die Täter professionell vor. Sie kannten den Betriebsablauf und Sicherheitssysteme. Und damit landen wir zum Abschluss auch bei einem der spektakulärsten und professionellsten Kunstraube unserer Zeit. Der Diebstahl der Diamanten aus dem grünen Gewölbe in Dresden. 2019 wurden mit einem Stromausfall gezielt die Sicherheitssysteme des Museums außer Gefecht gesetzt, um über ein durchtrenntes Fenstergitter in das grüne Gewölbe einzudringen und dort am frühen Morgen in unglaublicher Geschwindigkeit mehrere Vitrinen zu zerschlagen und 21 Schmuckstücke mit über 4000 Diamanten zu stehlen. Ein Vorgehen wie aus so einem Money Heist-Film. So absurd wirkten die Nachrichten. 2022 standen insgesamt 7 Männer dafür vor Gericht. Die meisten Schmuckstücke werden auch zurückgegeben. Nur 3 bleiben weiterhin verschwunden. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, da ich den in Museen ausgestellten Stücken und auch generell Kunst eher einen historischen und gesellschaftlichen Wert beimesse, habe ich die meisten Geldwerte einfach komplett rausgelassen. Ihr könnt euch sicher denken, mit welchem monetären Wert die meisten dieser Werke bemessen werden. Ich meine, da war die Mona Lisa dabei, Van Gogh, Vermeer, Rembrandt. Das sind alles Künstler, die einen hohen gesellschaftlichen Wert in der Kunstbranche haben. Und solange Kunst ein so hoher Geldwert gegeben wird, dass es in die hunderte Millionen geht, solange werden Kunstwerke weiter gestohlen werden, um damit auf dem Schwarzmarkt oder durch Erpressung Geld zu machen. Ich stelle mir bei dem Ganzen nur eine Frage. Wenn ein Bild so berühmt ist, dass man es verstecken muss, um nicht erwischt zu werden, was ist dann der Reiz darin, ein gestohlenes Werk zu besitzen?
Es ist nicht der Besitz, sondern es ist das Klauen. Das ist der Reiz.
Aber die, die es klauen, die machen das ja oft im Auftrag oder versuchen es dann zu verkaufen. Und die KäuferInnen oder AuftraggeberInnen, die haben ja auch einen Reiz, dieses Kunstwerk zu besitzen.
Ja, gut. Also das ist natürlich, ja, ich glaube, das ist da schon sehr unterschiedlich.
Mhm.
Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es wie bei denen vom grünen Gewölbe, ne, wenn, weiß ich ja nicht, ob die das dann selber auch verticken wollten oder was damit passieren sollte. Weil manchmal ist es ja für die Leute auch einfach, ich könnte das jetzt klauen.
Ja.
Im grünen Gewölbe habe ich eher den Eindruck, das war natürlich sehr krass geplant und das kann natürlich auch einen Reiz darstellen. Ne? Du bereitest dich da Monate drauf vor und hoffst, dass das gelingt und etc. etc. Was ja jetzt im Louvre anscheinend nicht so der Fall war, dass das so ausgetüftet und professionell war.
Ja, das frage ich mich auch. Ich meine, die hatten da ja auch diesen Möbelaufzug. Also sie haben ja die Baustelle, die da vor dem Louvre existiert, hat ausgenutzt, um sich quasi unsichtbar zu machen, indem sie Warnwesten tragen und wie Bauarbeiter wirken.
Ja.
Und da frage ich auch, wie sehr war das Gelegenheit, wie sehr war das geplant, Möbelaufzug. Ich weiß nicht, ob der da einfach rumstand, ob die den mitgebracht haben.
Wer hat den gemietet?
Genau. Da frage ich mich auch, also bei dem grünen Gewölbe in Dresden, das war auch krass durchgeplant. Da gibt es, glaube ich, auch mehrere Podcasts dazu, die das Ganze aufarbeiten, wie das alles vonstatten gegangen ist. Und da steckte wohl auch eine bestimmte Familie dahinter. Ich habe das jetzt nicht noch mal so genau nachgelesen, die irgendwie gemacht hat, um sich wahrscheinlich daran zu bereichern, indem sie es verkaufen. I don't know.
Ja, also ich habe mich zum Beispiel bei so Kunstwerken, die dann irgendwo eingemauert sind, gefragt, ob das dann wirklich von den Personen ist, die das irgendwann mal in Auftrag gegeben haben oder ob beispielsweise Kinder, Enkelkinder realisiert haben, scheiße, das Ding wurde vor 20 Jahren geklaut und warum steht das bei uns hier im Wohnzimmer auf dem Kaminsims?
Mhm.
Und dass solche Leute vielleicht auch aus Angst das verschwinden lassen, gibt es bestimmt auch. Ich will niemanden in Schutz nehmen, sondern das ist nur so eine Überlegung, ne? Dass, wenn man weiß, das ist ein geklautes Kunstwerk und das ist keine Ahnung wie wertvoll, dann kann das, glaube ich, auch sehr überfordernd sein, sowas zu realisieren und bei sich zu finden.
Ja, ich würde es aus Panik in die Geschenke-Ecke stellen.
Und natürlich die Gelegenheit, sowas Wertvolles zu Hause haben, das erstmal irgendwie so quasi in Anführungsstrichen verschwinden zu lassen und dann sich in Ruhe Gedanken darüber zu machen, wie werde ich das los und vielleicht sogar auch mit dem Hintergedanken, wie werde ich das los und kann noch Profit daraus schlagen.
Mhm.
Also Gelegenheit macht Diebe ist ja, glaube ich, tatsächlich ein Sprichwort, was es so gibt.
Ja.
Und da wird schon was dran sein. Also ich glaube jetzt nicht oder habe jetzt nicht den Eindruck, dass von den Sachen, die du jetzt genannt hast, dass alles so Gelegenheitsdiebstähle waren, sondern durchaus geplante Sachen.
Ja.
Und ja, ich glaube, Leute, die das irgendwie professionell, mehr oder weniger professionell machen, für die ist das vielleicht ein Job, aber eben auch verbunden mit so einem Nervenkitzel. Und das meinte ich vorhin mit Reiz, ne?
Mhm.
Den Anreiz, den die daran haben. Ja.
Ja.
Also, was ich halt faszinierend finde, ist, wie Leute natürlich irgendwie diesen Plan schmieden, wie die diese Sachen durchdenken. Also, ne, die müssen ja dann wahrscheinlich auch vorher mal gesehen haben, wo steht das, wie sind die Räumlichkeiten, also die jeweiligen Museen auch besucht haben, wahrscheinlich ja nicht nur einmal.
Ja.
Ich weiß nicht, ich stelle mir das dann schon auch so vor, dass die Leute dann sehr genau schauen, was gibt es für Räume, wo gelange ich wie hin? Also ob die jetzt nun alle so einen genauen Bauplan haben von den jeweiligen Museen, das bezweifle ich jetzt mal. Obwohl, ne, wenn reiche Leute das in Auftrag geben, lässt sich das bestimmt besorgen, so einen Plan. Ja, also ich finde es schon faszinierend. Das soll aber nicht heißen, dass ich das deswegen irgendwie gut heiße oder gut finde, weil ich sehe das auch wie du. Ich finde, Kunst sollte für alle zugänglich sein, weswegen ich beispielsweise es auch total schwierig finde, wenn Museen einfach mega viel Geld kosten.
Mhm.
Also ich finde sowas auf Spendenbasis oder bestimmte Sachen einfach kostenlos, fände ich halt total wichtig, dass das möglich ist, Sachen kostenlos zu besuchen. Das ist eine Sache, die ich zum Beispiel in London sehr schätze. Da sind ja wie die National Gallery beispielsweise oder das Naturhistorische Museum und so weiter, das ist ja alles kostenlos und man kann eine Spende geben. Das ja. finde ich halt schon gut gelöst. Ich meine, wenn es so ganz kleine Museen sind und sehr spezielle, kann ich das irgendwie auch verstehen, wenn die sich eben über Eintrittsgelder finanzieren. Aber eben sowas wie der Louvre, wo Kunstwerke sind, die universell gesellschaftlich wahrscheinlich einen riesen Impact haben, was jetzt nicht total nischig ist. Ich finde, sowas sollte auf jeden Fall frei zugänglich sein.
Ja.
Also kostenlos.
Und es gab ja mal in Berlin diesen einen Sonntag im Monat? Ja, der erste.
Oder der letzte?
Der erste oder der letzte. Wo alle Museen kostenlos waren. Den haben wir ja auch mal genutzt und das war sehr schön und das wurde dann wieder abgeschafft und das fand ich richtig kacke. Das 9-Euro-Ticket der Kunstwelt wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht, was es soll.
Ja.
Weil das natürlich auch Zugang schafft zu Dingen, die man sonst vielleicht nicht machen würde. Und Menschen davon ausschließt, sich eben Kunst anschauen zu können.
Und vor allem vielleicht auch Museen zu besuchen, für die man sonst keinen Eintritt zahlen würde.
Ja.
Weil das vielleicht nicht genau das ist, was einen primär interessiert. Aber man sich denkt, ja, wenn ich da jetzt kostenlos reingehen kann, dann habe ich ja irgendwie auch keinen Verlust. Oder gerade auch Familien mit Kindern oder Alleinerziehende.
Mhm.
Generell einfach Menschen, die quasi monetär schlecht aufgestellt sind, aus welchen Gründen auch immer, denen gibt man mit solchen Sonntagen zum Beispiel eben die Möglichkeit, daran auch teilzuhaben.
Ja.
Ja, finde es auch schade, dass es das nicht mehr gibt.
Richtig sad.
Ja, aber ich habe schon auch krassen Respekt vor diesen Kunstrauben, weil ich mir halt denke, die Strafen, ich weiß jetzt nicht, was da so das Strafmaß ist, aber das muss ja auch übelst krass sein, wenn du da halt erwischt wirst und der ganze Stress und so weiter. Ich weiß ja dann auch nicht, ob die Leute, die diese Kunst klauen, ob die dann auch ihre Auftraggeber quasi verraten.
Also das Risiko besteht halt auf zwei Seiten, ne? Erstens das Risiko, erwischt zu werden und zweitens das Risiko, dass wenn deine Auftraggeber eben, naja, ich meine, wenn man schon sowas Illegales beauftragt, dann hat man vielleicht auch keine Hemmung, jemanden verschwinden zu lassen.
Ja, habe ich auch gedacht.
Genau, bei diesem Diebstahl in, das war Boston, glaube ich, da wurde ja ein Dieb, der für Kunstraube schon bekannt war, später tot aufgefunden. Und es war überhaupt nicht klar, in welchem Zusammenhang das alles passiert ist. Und es konnte bis heute nicht aufgeklärt werden. Da ist halt die Theorie schon sehr heiß, dass der daran beteiligt war, an diesem Diebstahl. Und dann halt, ja, einmal kurz aus dem Leben genommen wurde, damit er sich nicht verplappern kann.
Ja, absolut. Das, da frage ich mich eben auch, wie hoch ist da so die Dunkelziffer? Weil bei den 7 Leuten beim Grünen Gewölbe gab es da noch mehr? Also, ne, gibt es da noch eine Person, die eben diese letzten Stücke hat und
safe.
Was ist da passiert so? Ja, und mich hätte ja auch interessiert, wie lange die jetzt halt so, die bekommen bestimmt Haftstrafen, weiß ich nicht. Und wie lange?
Ich guck mal. Also die zu Haftstrafen verurteilt wurden, das waren um die 6 Jahre.
Oh, das geht ja eigentlich noch.
Mhm.
Also, ich habe mir das jetzt mehr vorgestellt.
In dem Urteil inbegriffen war Diebstahl mit Waffen, besonders schwere Brandstiftung und schwere Körperverletzung. Also, da muss ja rund um den Diebstahl selbst noch einiges passiert sein. Die haben wahrscheinlich auch eine Wachperson verletzt.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ewig her, dass ich zu dem Fall mal was gehört habe. Genau, aber es wurden auch Jugendstrafen vergeben. Das heißt, einige der Täter waren wohl auch so jung, dass sie nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden konnten.
Oha.
Mhm.
Krass.
Ich denke, also gerade in Europa wird es wahrscheinlich bei so großen Diebstählen dann in dem Bereich sein, dass Haftstrafen zwischen 6 und 10 Jahren wahrscheinlich normal sind.
Ja.
Ja, ich meine, es gibt ja auch Begrenzungen im Strafrecht, wie viel maximal für einen Straftatbestand an Haftstrafen ausgesprochen werden kann. Ich glaube, höhere Haftstrafen gibt es dann nur, wenn es eben in Kombination ist mit schwerer Körperverletzung oder Körperverletzung mit Todesfolge oder was auch immer. Also wenn dann noch andere Taten während dieser Tat begangen wurden, entweder um die Tat durchzuführen oder um die Tat zu verdecken, dass dann halt noch höhere Haftstrafen ausgesprochen werden. Aber sonst glaube ich, dass es halt in Deutschland und Europa dann eher so in dem Dreh 6 Jahre Knast für ein paar Millionen Euro, die du gestohlen hast, passiert. In den USA habe ich keine Ahnung, wie da die Rechtsprechung ist bei solchen Diebstählen.
Ja, nö. Ach, ich glaube, das interessiert mich auch gar nicht so doll, weil das ja so krass unterschiedlich ist. Genau, damit kann ich irgendwie mehr anfangen.
Ja.
Ja. Genau, was ich noch mal irgendwie mit einwerfen wollte, dass irgendwie neben diesen Vorfällen von einzelnen gezielten Einbrüchen und dass Kunst geraubt wurde, ist natürlich irgendwie so eine Zeit, in der das irgendwie stattfand, auch die Zeit des Nationalsozialismus, also von 1933 bis 1945. Das ist einfach so unfassbar krass, wie viele Kunstwerke da gestohlen wurden. Mhm. Und tatsächlich hieß es halt dann damals, sie wurden dienstlich oder privat erworben. Das ist halt einfach übelst krass.
Das nächste Mal, wenn ich was klaue, sage ich auch, ich habe das privat erworben.
Ja, dienstlich.
Ah.
Ja, also da war ich halt auch richtig, richtig baff, wie das einfach so geframed wird im Wording. Und zur Zeit des Nationalsozialismus geht es aber jetzt nicht einfach nur um den Diebstahl, sondern es geht natürlich auch um so Sachen wie Nötigung oder Entzug, ne, durch Zwangsversteigerung oder Verkauf, also Verkauf in Anführungsstrichen.
Mhm.
Und das macht es natürlich auch noch mal krasser. Irgendwie an der Anzahl sind ganz viele verschiedene Sachen gemeint, also Schmuckstücke, auch Bücher, Möbel, natürlich auch Gemälde und sowas alles. Und also es gibt halt da auch eine richtig, richtig hohe Dunkelziffer. Und es sind halt mega viele Stücke auch bis heute nicht wieder rechtmäßig zurückgebracht worden. Und das ist halt, der Unterschied ist natürlich, dass das so systematisch war, wie so vieles in dieser Zeit. Also, und viele Sachen eben auch in private Haushalte gebracht wurden. Und man hat jetzt nicht nur Privatpersonen um ihren Besitz gebracht, sondern eben auch Museen und diverse Institutionen. Und ja, also die Nazis haben halt zu der Zeit gesagt, sie hätten diese Kunst gesichert. Das war unter anderem auch ein Wording, was immer wieder in Archiven aufgetaucht ist. Das wurde dann natürlich nochmal eingeordnet und man hat ganz klar gesagt, das ist halt Kunstraub. Und ja, also alleine bei Kriegsende wurden bereits 5 Millionen Objekte aufgefunden.
Millionen.
Ja.
Alter.
Und also alleine, dass bis heute zwischen 10.000 und 110.000, also das ist halt auch eine krasse Spanne, von Kunstwerken, die in Privatbesitz, öffentlichen Sammlungen, Museen, Kunstausstellungen vermutet werden, die sind immer noch nicht bei ihren rechtmäßigen Eigentümern.
Mhm.
Aber das ist halt nur eine Schätzziffer, weil niemand bei bestimmten Sachen, vor allem wenn diese Dinge Menschen gehört haben, wie Jüdinnen und Juden zurückverfolgen kann, wem, ob die mal ursprünglich jemand anderem gehört haben, wenn es eben keine Belege dafür gibt und so weiter. Und natürlich auch keine Personen mehr da sind, die das bezeugen können.
Ja.
Also genau, das fand ich halt nochmal wichtig, irgendwie mit zu erwähnen, was alleine in dieser Zeit für ein Ausmaß stattgefunden hat an Kunstraub. Neben eben solchen Einzeltaten für Privatpersonen hat man da halt in einer unfassbaren Zahl Kunstwerke geraubt. Mhm. Das ist für mich auch einfach total unvorstellbar.
Es ist halt so abstrakt.
Ja, also ich hatte auch mal irgendwas gelesen von irgendwie insgesamt 9 Millionen Stücke wurden entwendet, 5 Millionen wurden direkt nach Kriegsende gefunden und nach haben sich eben noch weitere aufgetan und es ist halt nie klar gewesen, wie viel insgesamt geklaut wurde. Und
ja.
Ja. Und es ist ja auch immer noch so, dass plötzlich irgendwelche krassen Sachen bei irgendwelchen komischen Adligen oder reichen Familien auftauchen.
Ja.
Also das ist ja auch nicht unüblich in Deutschland, dass man dann plötzlich feststellt, ach, da wurde das und das noch gefunden. Oder das
bei der Haushaltsauflösung ist dieses Bild wieder aufgetaucht.
Ja, und auch ohne, dass es teilweise Hinterbliebene wussten.
Mhm.
Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Schlagzeile war. Ich hatte das auch mal vor einer ganzen Weile gelesen oder einen Beitrag, wo jemand irgendwo zu Gast war, bei irgendeinem reichen Fuzzi, keine Ahnung wo, ich glaube, das war auch nicht in Deutschland, und hat dann ein übelst krasses Gemälde wiedererkannt, weil die Person sich in seiner Freizeit mit Kunst beschäftigt und hat sofort erkannt, dass das ein Gemälde ist, was geraubt wurde zur Nazi-Zeit. Und dann ist aufgefallen, dass da noch mehr solcher Stücke sind.
Oh Gott.
Und ich weiß aber nicht mehr, um was oder wen es da ging. Das fand ich, ich habe das gelesen und ich dachte so, keine Ahnung, ich stell mir so vor, wie so ein Versicherungsvertreter dorthin kommt, du sitzt auf der Couch und denkst dir, Moment, wie absurd muss das sein? Und so stelle ich mir das auch vor, wenn Leute das klauen lassen für Privatbesitz.
Ja.
Weißt du, die dann so ein Büro hinter so einer Bücherwand haben, so versteckt. Und dann gehen die da rein und dann ist das voll das krasse Büro und da stehen dann eben genau solche Kunstwerke.
Ja.
Ich weiß, es ist jetzt sehr klischeehaft. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele Detektivfilme und Serien geguckt, aber so stelle ich es mir vor. Schwere alte Möbel, dunkle Wandfarbe.
Ja, wenn es um so die Diebstähle selbst geht, dann ist bei mir halt auch immer so direkt so Ocean's 11 im Kopf. Also gerade wenn es so beim grünen Gewölbe, wie systematisch dort vorgegangen wurde, in dem der Stromkasten wurde abgefackelt, dann wurde das Fenster aufgeflext, es wurde halt sehr schnell eingebrochen und aufgebrochen. Und geklaut und sehr schnell wieder raus. Und das ist, erinnert jedes Mal an diese ganzen Oceans 11, 12, 13, 8, 9, 10. Ich weiß es nicht, wie das ist.
Ich kenne keinen einzigen davon.
Wo sie halt das Casino ausspionieren, welche Sicherheitssysteme es gibt. Die besorgen sich dann halt auch so Baupläne und entdecken geheime Räume und so einen Scheiß. Und das ist, genau das. So.
I love it. Ob ich wohl eine gute Diebin wäre?
Ja.
Es ist leider ein bisschen zu riskant. Na gut, Risiko hast halt immer, ne? Aber ich glaube, ich hätte halt einfach keinen Bock, im Knast zu sitzen.
Ja, da hätte ich auch nicht so Bock drauf.
Aber ich würde zumindest auch irgendwie logischerweise niemanden verletzen oder töten oder gefährden wollen oder so.
Hm.
Ich würde das mit dem Erpressen machen. Ich würde das nicht für irgendeinen reichen Fuzzi klauen, ich würde es fürs Erpressen machen.
Altnäpperin.
Ja. Da, ja, doch.
Ja. Ja, da musst du dann aber auch ständig deinen Wohnort wechseln und irgendwo leben, wo du dann nicht so gut ausgeliefert werden kannst.
Naja, oder du hast halt irgendwie, ne, das geht dann über 5 Ecken und du bist nicht die Person, die direkt verhandelt. Musst du schon clever anstellen.
Ja, natürlich.
Ja, wisst ihr Bescheid? Ruft einfach durch.
Nennt uns euer Museum des Vertrauens. Oder irgendwelche Rich People, die halt geklaute Gemälde haben. Die klauen wir dann einfach zurück. Das finde ich gut.
Ja, oh, so viel, so rum ist das viel besser. Das ist quasi ja. Robin Hood. Oh mein Gott, natürlich.
Ja. Genau.
Da sehe ich mich. irgendwelchen alten, reichen Schnöseln die geklauten Kunstwerke klauen und an Museen zurückgeben.
Ja.
Wenn ihr Hinweise habt, sagt Bescheid, okay? Ihr kennt ja unser Instagram, da heißen wir einfach Wilde Mädchen.
Mhm.
Unsere E-Mail-Adresse ist
wildemädchen.podcast@posteo.de.
Genau, nämlich so. Und dann slidet uns einfach rein. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch die Frage, gibt es denn ein Kunstwerk, unabhängig von jetzt Klauen und so weiter, was du gerne hättest?
Ja.
Welches?
Die Seerosen von Monet hätte ich gern.
Ah ja, das passt zu dir. Das passt total zu dir. Ich bin auch sehr großer Fan von Monet. Ich weiß nicht, ich habe da tatsächlich gar nicht so. Ja, wahrscheinlich kommt es immer drauf an, was mich so anspricht.
Ja.
In den jeweiligen Momenten.
Die Mona Lisa ist sehr klein.
Genau. Naja, aber also mal davon abgesehen, dass ich mir auch nichts von Picasso beispielsweise hinstellen würde, weil ich diesen Typen einfach absolut daneben finde als Person und ich mir auch Kunst von so einer Person nicht irgendwie in die Bude stellen würde, ist ja beispielsweise sowas wie die Guernica. Das ist ja, das kannst du ja nicht klauen. Das ist ja so riesig.
Ich habe keine Ahnung. Guernica. 350 mal 87.
Ha! No?
Oh, das sieht aber.
Ja, also wir brauchen über die Ästhetik auch nicht sprechen.
Ist Geschmackssache, nicht mein Geschmack.
Nee, das stimmt.
Ja, das ist natürlich impossible zu stehlen.
Genau, das meine ich halt, ne? Das schließt sich ja dann dadurch schon aus.
Ja.
Irgendwie. Ja, ansonsten, nö, fällt mir jetzt auch nicht so viel ein. Ich mag zum Beispiel auch dieses ganze Abstrakte von hier Pollock nicht. Mit diesem, was so aussieht, als würde man so Kleckse da reinmachen und mit Murmeln durchgehen. Da bin ich auch raus. Bin ich ehrlich.
Ja.
Ja, ich mag Monet, glaube ich, einfach sehr gern. Ich mag auch Van Gogh bei einigen Sachen sehr, sehr gern.
Ich finde ein paar Sachen von Vermeer auch sehr schön. Vermeer, der hat...
Vermeer.
Wie heißt dieses Bild denn noch?
Dorian. Meinst du die Frau, die so über die Schulter guckt?
Genau. Mädchen mit Perlenohrring.
Ach, so heißt es tatsächlich einfach. Mhm. Okay. Wow. Das ist auch nicht so groß.
Ja.
Da ist gefühlt der Rahmen auch größer als das Bild, in dem es ist. Ja,
das stimmt.
Ja, nee, das ist nicht so meins. Ich habe, als ich in London war, eins der vielen Male. Ich liebe es ja, in die National Gallery zu gehen. Und ich liebe es, auf so riesengroßen Bildern einfach so kleine Ausschnitte zu nehmen. Das ist auch irgendwann mal so ein Ding geworden auf Instagram, wo man dann so Memes draus gemacht hat. Hm. Es gibt einfach so ein Gemälde, wo so ein Engel soll das gleich darstellen, so ein Typ im Hintergrund einfach gleichzeitig in zwei Flöten bläst und das sieht total behämmert aus und ich liebe das. Das ist auch so ein geiles Meme oder generell, wenn du irgendwie Bilder hast und es tut mir dann auch immer leid, aber es ist dann irgendwie, da wird dann irgendwas ganz Schlimmes dargestellt, also wie Leute so leidend sind und meistens sind es auch so Darstellung, wo es um Religiosität geht, aber ich kann das nicht ernst nehmen, wie Leute dann auch so, und dann haben wir auch so Memes draus gemacht und einfach so, wir, nachdem wir jeden Tag in London 20 Kilometer gelaufen sind, so, ja. Sowas liebe ich dann halt.
Ja.
Oder dieses eine Gemälde mit diesen beiden Frauen, das sind, glaube ich, so Dienstmägde und die eine hat irgendwie so Zeug runtergeschmissen und die andere steht so daneben und zeigt da so drauf und ist so, the fuck is this? Sowas. Also, ne, das finde ich sehr, sehr großartig.
Ich glaube, was ich von der Stimmung gerne noch mag, sind Sachen von Caspar David Friedrich, weil das so dunkel ist und so neblig immer.
Ja, die mag ich auch sehr gern. Ja, fühle ich auch sehr. Und
ist auch ein Kontrast, Monet und Caspar David Friedrich. Ja. Meine zwei Stimmungen. Süß und traurig.
Ja.
Oh, ich werfe noch jemanden ein, der meine Kindheit begleitet hat. Und ich sage Bob Ross.
Das ist schon stark. Ich habe tatsächlich eins, das fällt jetzt auch richtig aus der Reihe. Und das wird dich vielleicht ein bisschen überraschen und vielleicht euch Zaubermäuse da draußen auch. Denn ich habe einen Kupferstich, den ich sehr, sehr gerne mag. Mhm. Und zwar ein Kupferstich von Albrecht Dürer und der nennt sich Ritter, Tod und Teufel. Der ist auch nicht sehr groß. Das ist so A4 ungefähr.
Boah, da ist aber sehr viel los.
Na, aber hallo.
Oh, das ist sehr speziell.
Ja, ich weiß. Das gibt dir bestimmt auch eher Bela-Vibes, oder? Ich glaube, sowas findet der auch geil.
Bestimmt.
Ja, das mag ich auch sehr gern. Und ich glaube zumindest, dass das auch das Bild ist, was bei unserem Tätowierer Torbrecht im Studio hängt.
Hm.
Ich weiß es, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich glaube, das ist es. Und ich habe viele Stunden damit zugebracht, mir dieses Bild anzugucken.
Ah, es ist so Trauma-Bonding.
ja, Ritter, Tod und Teufel. Es wird auch der Reiter genannt. Aber ich finde Ritter, Tod und Teufel.
Ja, kann man machen.
Kann man machen. Googles mal. Ich finde, es ist sehr eindrucksvoll.
Yes.
Ja. Stark, stark, stark.
Gott. What the hell?
Ja,
was
ja,
ist auf diesem Bild los? Ich finde auch die Perspektive zur Burg ganz hinten geil. Das wirkt irgendwie so off.
Der Hund unten ist auch
ja,
richtig gut.
Top.
Ja, das war doch mal eine Folge, Mensch. Also dafür, dass du nicht so richtig wusstest, was du thematisch mit dem Song anfangen sollst, haben wir hier aber einiges rausgeholt.
Ja, abgeliefert.
So, ja.
Ihr habt uns beauftragt, wir haben abgeliefert, es wurde nichts gestohlen. Und ja, es bewegt sich hier alles im legalen Rahmen. Und legal könnt ihr uns nächste Woche auch weiterhören.
Ja, und vielleicht könnt ihr uns ganz legal vorher auch noch mit 5 Sternen bewerten, egal wo ihr uns hört. Und auf Instagram folgen.
Ja.
Dann freuen wir uns.
Alles ganz legal. Und bis dahin, von der Staatsanwaltschaft abgesegnet, sagen wir ciao.
Tschüss.
Tschüss.